Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Check-in, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-in. Wir sind diesmal endlich mal wieder nicht im Podcast-Studio, sondern im Flughafen und sitzen hier gerade im Büro, am Konferenzraum, würde ich sagen, mit Blick auf das Vorfeld. Ich bin zu Gast bei Jan-Eike Hardegen, dem Leiter der Umweltabteilung des Hamburger Flughafens. Vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen, Herr Hardegen.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und herzlich willkommen bei uns im Flughafen und im fast schon Sicherheitsbereich. Wie gesagt, Blick aufs Vorfeld. Und wenn man rausschaut, sieht man einfach, es rollen halt Flugzeuge vorbei. Zwar nicht so viele wie gewohnt, aber auch das wird sich hoffentlich bald wieder ändern, sodass auch unsere Arbeiten wieder vermehrt losgehen. Also nicht mehr rein administrativ sind, sondern wirklich wieder draußen ins Feld können und unsere Arbeit verrichten können.
Jetzt muss ich jetzt gleich zu Anfang einmal fragen, was macht eine Umweltabteilung am Flughafen? Das ist ja, da kann man sich alles drunter vorstellen. Und vielleicht ist es auch alles, aber vielleicht können Sie einmal unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Einblick geben, wie das Spektrum so aussieht.
Ja, da liegen Sie ganz richtig. Also, um es in einem Satz zusammenzufassen. Unsere Arbeit liegt darin, die Umweltauswirkungen vom Betrieb eines Verkehrsflughafens so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es geht wirklich über Infrastruktureinrichtungen, Umweltbaubegleitung, über Energiebezug, das heißt Bezug von Grünstrom 100%. Vom Betrieb des Blockheizkraftwerkes bei uns am Flughafen, das 70% unserer Wärmeenergie bereitstellt, hin über Fahrzeugflotten, also unsere gesamte Fahrzeugflotte auf dem Vorfeld wird von uns betreut. Und immer damit einhergehen auch die Frage, welcher Antrieb ist für welchen Einsatzzweck am geeignetsten.
Also Verbrennungsmotoren oder Elektro-
oder Brennstoffzelle.
Oder Brennstoffzelle, genau. Okay.
Und eben die ganzen Facetten, die die Technik heutzutage glücklicherweise auch noch zu bieten hat, beispielsweise auch batteriebetriebene Passagiertreppen, die aber über Photovoltaikmodule gespeist werden, also im Prinzip würde ich nur über die Sonne laufen. Dann das ganze Thema Lärm natürlich auch. Der Flughafen betreibt etliche Fluglärmmessanlagen, nämlich 14 stationäre und 3 mobile, die wir auch aktuell mit betreuen.
Die sind irgendwie über das ganze Flughafengelände verteilt, oder?
Ja, nicht nur über das Flughafengelände, tatsächlich auch über das ganze Hamburger und Schleswig-Holsteiner Stadtgebiet.
Ah, okay.
Also, dass wirklich alle 4 Anflugsektoren lärmtechnisch von uns erfasst werden. Und unsere Arbeit, also unsere Daten sozusagen, die erfasst werden, die Grundlage für valide Auswertungen und auch Berechnungen liefert, die in Hamburg einfach vonnöten sind als innerstädtischer Verkehrsflughafen.
Also, das klingt nach einer Menge unterschiedlicher Arbeit. Wie viele Mitarbeiter?
Wir sind 15 Leute, also 15 Kolleginnen und Kollegen. Und jeder hat im Prinzip sein spezielles Fachgebiet, vom Ausbildungsstand her über Geologen, Biologen, Umwelttechniker, Verfahrenstechniker, Elektroniker. Und wie schon gesagt, jeder hat halt eben sein Spezialgebiet, aber eben ist auch Generalist gleichzeitig, um das große Ganze vom Flughafen im Blick zu halten und auch quasi universell einsetzbar zu sein. Denn das Schöne bei uns am Flughafen ist, als Stadt in der Stadt gibt es wirklich unendlich viele Fragestellungen, die teilweise jeden Tag neu kommen und die so wirklich teilweise auch einmalig auf der Welt sind erstmal im ersten Moment. Und da muss man eben gucken, oder ist die Kunst zu gucken, was ist eine gute Lösung für eine jetzt gerade wieder aufgetauchte Frage, für eine jetzt gerade wieder aufgetauchte Fragestellung. Die bearbeiten wir am besten.
Vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben. Also was ist so ein Thema, was Sie gerade beschäftigt, Sie oder Ihre Kollegen?
Okay, tatsächlich unheimlich spannend war die Frage, was machen wir mit den Niederschlagswässern, die auf den versiegelten Flächen vom Flughafen niedergehen. denn wir alle merken, irgendwie der Klimawandel kommt und es regnet halt statistisch zwar nicht so viel mehr, aber wenn es regnet, sind es halt riesengroße Mengen, die plötzlich anfallen. Und um eben das vom Flughafen ablaufende Wasser, was ohnehin schon sauber ist, also das wird kontrolliert permanent, aber noch weiter zu verbessern in der Einlagqualität, haben wir zum Beispiel war unser Anspruch, einen sehr, sehr großen Bodenfilter zu bauen, der technisch wirklich richtig hochwirksam ist. Weltweit gibt es halt viele Bodenfilter, die irgendwie eher trostloses Dasein fristen, Abbauraten zwischen 5, 10, 15% quasi bieten. Und da hatten wir einen ganz anderen Leistungsanspruch, nämlich wirklich Abbauraten im hohen zweistelligen Prozentbereich. Und das war wirklich dann von der Konzeptionierung mit Vorversuchen bis hin zur Baubegleitung des gesamten Projektes.
Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann, ist das Wasser fließt dann in die Kollau oder wohin auch immer?
In die Tartenbeck,
oder, ja. Tartenbeck oder nutzen Sie das auch am Flughafen?
Nutzen tun wir das Regenwasser der Terminaldächer für die Toilettenspülung in Terminals beispielsweise. Wir haben natürlich die Trennung, einmal das Regenwasser, was quasi auf die Terminals fällt und eben dann weiter genutzt wird, oder eben auf die versiegelten Flächen. Also wenn man hier rausguckt aus dem Fenster, sieht man die ziemlich großen Betonflächen, die über Schlitzrinnen zentral entwässert werden, an einer TOC-Anlage vorbeigeleitet werden.
Einer was? Das müssen Sie.
Okay, eine TOC-Anlage. Das ist eine Anlage zur kontinuierlichen Messung des Gehaltes an organischem Kohlenstoff.
Okay.
Als Maß der Belastung sozusagen. Und da haben wir im Prinzip ein Null-Level und machen immer einen Abgleich, wie hoch wird das Null-Level vom Flughafen beeinflusst, um daraus ableiten zu können, ob es zu irgendwelchen Verschmutzungen kommt. Es kann ja immer mal sein, dass zum Beispiel auf dem Vorfeld ein Tropfen Hydrauliköl ausläuft oder übertankt wird beispielsweise. Und um eben 100% sicherzustellen, dass niemals was von diesen Verunreinigungen ins Grundwasser gelangen kann oder auch in Oberflächengewässer, gibt es diese Anlage, die im Prinzip das gesamte vom Flughafen ablaufende Wasser kontinuierlich untersucht und prüft, dass wirklich alles schier ist und weit über das gesetzliche Maß hinausgehende Anforderungen eingehalten werden.
Bei diesen unterschiedlichen Projekten muss man sich fragen, wie entsteht das? Also fahren Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen herum, laufen herum und sagen, wo könnte man denn hier jetzt noch was verbessern? Oder wie entstehen solche Impulse?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Zum einen sind wir innerhalb des Unternehmens extrem gut vernetzt, sodass einfach auch mal Kollegen mit irgendein Kollege oder eine Kollegin hat irgendwas gesehen, wo er denkt, Mensch, warum ist das so? Kommt zu uns, fragt uns.
Also Ideen von Mitarbeitern.
Genauso wie auch eigene Ideen, wenn wir eben unsere täglichen Touren übers Vorfeld haben. Und natürlich müssen wir uns auch immer am Stand der Wissenschaft und Technik weiter orientieren, also immer quasi das Ohr an der Zeit sozusagen, der technischen Entwicklung haben, um zu gucken, was kann man verbessern, welche neue Technologie ist gerade wieder für uns als Flughafen besonders interessant und hilft uns eben, ja, unsere doch sehr ambitionierten Klimaschutzziele oder Umweltschutzziele zu erreichen.
Was sind denn so momentan so Hauptdinge, auf die Sie so setzen? Wir hatten das Beispiel Antriebe von Fahrzeugen. Wo würden Sie sagen, okay, was ist da jetzt aus Ihrer Sicht das, worauf Sie als Flughafen setzen?
Okay, also die eine Antriebsart gibt es in meinen Augen nicht. Aktuell Fokus würde ich tatsächlich auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle legen. Das tun wir auch schon und ich glaube in 2005 haben wir mit einem ersten Projekt angefangen, nämlich brennstoffzellenbetriebene Gepäckschlepper ins Leben zu rufen, als damals in Eigenentwicklung. Die sind dann 2 Jahre bei uns getestet worden und auch 3 Jahre. Aber damals war einfach die Technologie noch nicht so weit. Also sowohl die Powerpacks, also die Brennstoffzellen, die waren einfach noch zu anfällig und auch die Nickel-Cadmium-Batterietechnologie war damals einfach über Memory-Effekte noch ungeeignet für uns. Wir haben dann die Unterlagen für einige Jahre in Schubladen liegen gelassen, geschaut, wie entwickelt sich die Technologie weiter und dann vor 3,5 Jahren nochmal alles wieder rausgezogen, quasi einmal einen Soll-Ist-Vergleich mit aktuell marktverfügbaren Technologien gestartet, sind auf verschiedene Hersteller oder Komponentenlieferanten zugegangen und haben uns quasi überlegt, wir wollen jetzt den für Hamburg perfekten Brennstoffzellen-Gepäckschlepper haben. Haben dann mit mehreren Firmen sehr, sehr positive Gespräche geführt, sodass wir im August letzten Jahres tatsächlich unseren ersten Prototypen hier hatten. Und der ist jetzt weiterentwickelt worden hin zur Kaltstartfähigkeit und ein paar kleine andere Änderungen, sodass wir in Zukunft auf die Brennstoffzellen betriebenen Gepäckschlepper setzen werden. Aktuell haben wir 59 erdgasbetriebene Gepäckschlepper. Die Motoren werden nicht mehr weiter gebaut, sodass wir jetzt in einem sukzessiven Austausch in 3 Schritten bis 2028, 2029 die gesamte Gepäckschlepperflotte durch brennstoffzellenbetriebene Geräte substituieren werden. Das als ein Beispiel. Mhm. Und dann natürlich das große ganze Thema CO2-Neutralität bei uns am Flughafen. Und da zählen letztendlich ganz, ganz viele einzelne Aspekte mit hinein, die es eben immer zu beachten gilt. Also wo ist welche Technologie gerade am geeignetsten? Und ist sie zukunftsfähig? Ist es eine Brückentechnologie? Was machen wir, wenn das jetzt irgendwie, warum aber nicht klappt, dass wir immer einen Plan B parat haben und immer quasi die technisch optimale Lösung für uns als Flughafen Hamburg finden können.
Also es kann in dem einen Fall kann es halt die Brennstoffzelle sein, in dem anderen der Elektroantrieb, aber vielleicht auch mal der Dieselantrieb.
Ganz genau.
In anderen Fällen, okay. Je nachdem, was gerade sozusagen gefordert ist. Wie kommt man dazu? Man geht ja nicht zur Schule und sagt, okay, ich möchte gerne später mal Leiter des der Umweltabteilung des Flughafens werden. Wie sind Sie zum Flughafen gekommen?
Ich habe eine Ausbildung zum Motorradmechaniker gemacht, war dann genau, also leidenschaftlicher Motorradfahrer, habe immer gemerkt, dass das kann nicht alles sein, habe dann mein Fachabitur nachgemacht, habe dann in Bergedorf Umwelttechnik studiert, damals ehrlicherweise über einen Freund meines Vaters, der mir im Prinzip eine Studienberatung hat zukommen lassen als Prof an der Uni Harburg und da technisches Zeichen absolut nicht meine Stärke war damals, ist irgendwie Umwelttechnik so hängen geblieben in meinem Hirn und habe dann mit dem Studium begonnen und fand das einfach mega spannend, weil ich einfach wie funktioniert die Natur? Also Naturwissenschaften ist einfach, kann man sagen, liebe ich wirklich. Also ich finde Mathematik, Physik, Chemie erklärt, wie die Welt funktioniert. Das ist einfach, fand ich schon immer beeindruckend und habe dann 2008 mein Hauptpraktikum am Flughafen gemacht. Hier auch meine Diplomarbeit geschrieben, zusammen mit Hagenbecks und der Umweltbehörde damals. Und habe mich dann im Prinzip als erst wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschungsprojekten betätigt. Hatte damals für den Flughafen dann schon sehr früh das Projekt Burn Fair, also der weltweit Erstflug mit Biokerosin zwischen Hamburg und Frankfurt mit 1164 Flügen hin und zurück. Und da ist irgendwie auch meine Leidenschaft für die alternativen Kraftstoffe entstanden, also eben durch die genetische Prägung auch als Motorradfahrer, weil mir irgendwie auch Benzin im Blut liegt oder eben heutzutage dann eher doch Wasserstoff oder die Elektronen, was es alles noch so gibt. Und bin dann einfach immer weiter in Themen eingestiegen und ich glaube, dass das kommt auch, wenn man für irgendwas wirklich selber brennt, dann kommt alles andere von selber irgendwie.
Und jetzt sind Sie seit, wann sind Sie beim Flughafen?
Seit 2009 bin ich offiziell Mitarbeiter am Flughafen und seit dem 1.7.21 offiziell Leiter des Umweltbereiches und vorher war ich 5 Jahre stellvertretender Leiter.
Okay, dann sind Sie ja noch in der neuen Funktion, ist ja noch recht frisch.
Recht frisch, ja.
Super. Wenn Sie, bevor wir nachher rausfahren, gehen aufs Vorfeld und uns mal angucken, live irgendwie so ein paar Ergebnisse Ihrer Arbeit. Vielleicht sprechen wir noch kurz mal darüber, was Sie so machen, wenn Sie nicht am Flughafen sind. Motorradfahren haben Sie schon gerade genannt, das ist schon mal sehr sympathisch. Nein, was machen Sie, wenn Sie sich nicht um die Umwelt kümmern hier?
Dann, also ich wohne im nördlichsten Zipfel Niedersachsens, in Seevetal. Ich bin gern mit meinem Hund und meiner Frau im Kleckerwald unterwegs oder fahre gerne Fahrrad oder mache Kanutouren. Bin halt trotzdem unheimlich gerne draußen. Dann Motorradfahren, hatte ich schon erwähnt. Motorradfahren,
was,
aber auch.
Was fahren Sie denn?
Eine Suzuki GS850 aus 76, nee, 79, Entschuldigung, 79, aber ziemlich stark modifiziert. Eine Yamaha YZ426 mit Straßenzulassung als Supermoto. Und noch eine andere Suzuki, die aber mehr steht, als dass sie läuft.
Gleich mehrere, okay.
Genau, also Schrauben ist immer noch meine Passion und das macht mir einfach viel Freude. Und ansonsten engagieren wir doch bei uns in der Kommunalpolitik ein bisschen und auch bei uns in unserem Genossenschaftsprojekt der Gastro für Harmsdorf.
Der Gastro?
der Gasthof für Harmsdorf.
Ach, Gasthof. Okay.
Genau. Unser Dorfgasthof sollte aus Altersgründen geschlossen werden und dann wäre der nächstlogische Schritt eben der Abriss gewesen und ein Bau von Mehrfamilienwohneinheiten. Und irgendwie braucht ein
Dorf.
Dieses Dorf braucht einfach sein Dorfmittelpunkt.
Und da hat sich das Dorf zusammengetan.
Genau, da haben wir uns das Dorf zusammengetan, hatten dann die Idee, Mensch, der muss irgendwie weiterlaufen, der Gasthof. Und haben da eine Genossenschaft gegründet mit mittlerweile über 250 Anteilen. Und ich sag mal, ein Viertel unserer Bewohner des Ortes haben eben Anteile gekauft.
Und dann stehen sie auch mal hinterm Tresen und zapfen,
oder? Nee, das ist nicht der Ansatz. Nee, das soll schon professionell laufen. Also da gibt es Leute, die das besser können. Ich kann gut vorm Tresen stehen, dahinter, wenn es denn mal sein muss.
Okay. Ihr Lieblingsplatz am Flughafen oder auf dem Flughafengelände?
Fahren wir nachher hin. Das ist tatsächlich ein, ich glaube, bei 99% der Kollegen völlig unbekannter Ort. Und zwar an der Leitstelle der Feuerwehr gibt es auf dem Dach oben noch eine kleine Empfängerstation unseres Systems Travis. Das ist ein ADS-B-Empfänger.
Der muss also, das müssen wir kurz, so viele Abkürzungen, das müssen wir kurz erklären. Verstehen wir sonst alle nicht.
Okay, also wir haben ja das System Travis, also Track Visualization System, in dem man quasi live die Anflüge aller Flugzeuge auf Hamburg erkennen kann. Mhm. Und die Flugzeuge müssen ja mit dem System sprechen und kommunizieren. Und dafür gibt es ein Empfängergerät, was auf diesem Türmchen sitzt. Und das muss eben hin und wieder mal neu kalibriert werden oder es hat mal wieder irgendwelche technischen Wehwehchen oder hat sich eben einfach nur aufgehangen, sodass das wirklich das Ding ist, wo ich unheimlich gerne hinfahre. Und wenn man da oben bei schönem Wetter steht, dann kann man den gesamten Flughafen wirklich in all seiner Gänze überblicken. Und es ist einfach ja ein tolles Gefühl. Also es ist einfach wunderschön da hinten.
Das klingt doch super. Dann fahren wir da mal hin, oder?
Das würde ich sagen. Auf geht's. Ja, jetzt sind wir gerade auf Vorfeld 1 Süd. Zu Normalzeiten stehen deutlich mehr Maschinen geparkt.
Aber gerade landet eine.
Ja.
Oder?
Ja. Ja, genau.
Genau. Und wohin fahren wir jetzt?
Wir fahren jetzt einmal Richtung Feuerwehr, also das heißt über das gesamte Vorfeld 1 rüber, dann ein Teil der Umlaufstraße und dann geht's zur Betriebsfeuerwehr, wo wir uns dann ein paar Geräte angucken, wo man eindrücklich sieht, dass es eben nicht die eine Antriebstechnologie geben kann, sondern dass auch Diesel tatsächlich seine Daseinsberechtigung hat, genau wie alle anderen Kraftstoffe oder Energieträger auch.
Genau, und das Auto, in dem wir jetzt hier sitzen, ist auch ein Brennstoffzellenwagen.
Genau, das ist ein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug, hat den Charme, dass es eben eine Reichweite von 600 Kilometern hat und als einzige Emission lokal nur Wasserdampf hin rauskommt.
Davon haben Sie mehrere?
Ja, wir haben noch einen GLC, also einen weiteren. Und hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein Projekt, wo ganz viele andere Führungskräfte diesen Wagen quasi für eine Woche ausleihen konnten und dann wirklich selber Wasserstoff erfahren konnten. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass auch andere Abteilungsfahrzeuge in Zukunft mit Wasserstoff betrieben sein werden. Denn wir haben ja nun mal einen relativ großen Fuhrpark an Fahrzeugen und Geräten. Und die beste Möglichkeit, wirklich ganz persönlich individuelle Vorurteile, Hemmnisse oder auch Berührungsängste mit dem neuen Energieträger Wasserstoff abzubauen, ist einfach, wenn man selber nutzt. Das heißt, selber tanken, selber fahren und einfach sehen, das ist alles im Prinzip bekannte Technologie, die einfach gut läuft.
Fährt sich auch wie ein normales Auto, ne?
Wollen Sie fahren?
Aber mit dem Tanken ist ja noch ein bisschen schwierig, ne? Hier, Sie haben ja eine eigene Tankstelle auf dem Flughafen.
Ja, genau. Wir haben eine eigene Tankstelle hinten, quasi etwas außerhalb des Flughafengeländes, sind aber etwa eine Minute Fahrt von uns hier, mit 700 Bar, die jetzt auch um 350 Bar wahrscheinlich noch erweitert werden dürfte. Und wir befinden uns gerade in Planung zu einer eigenen Tankstelle, 350 Bar, also für Ground Support Equipment Anwendungen, im Sicherheitsbereich drin.
Mhm. Genau. Genau. Viele, viele Fahrzeuge können ja da nicht rausfahren, zum Beispiel die Gepäck.
Genau, das ist alles teilweise Gerät, was nicht straßenzulassungsfähig wäre.
Okay. Genau, jetzt fahren wir gerade an den Terminals vorbei. Und dann unter den Fahrgastbrücken.
Genau, und die Schläuche, die Sie hier an den Fahrgastbrücken sehen, die jetzt gerade eingerollt sind, die gelben, die versorgen alle Flugzeuge, die eben an den Fingern stehen, sowohl mit vorgewärmter oder vorgekühlter Luft über unser BHKW, so wie mit 100% Grünstrom über den gelben großen Stecker, der runter baumelt. Das heißt also, die Flugzeuge können oder müssen sogar ihr Hilfstriebwerk, die sogenannte Auxiliary Power Unit, auslassen, was zum einen neben Kerosineinsparung auch Lärmminderung, ja, es mit Lärmminderungseffekte mit sich bringt. Und ja, das ist eine sowohl von den Airlines als auch von allen anderen Betroffenen sehr gut angenommene Maßnahme, dass eben das APU-Verbot bei uns gilt. Und wenn man ein Verbot hat, muss man eine Alternative aufzeigen. Und das ist eben der Landstrom über unser BHKW und bezogen auf den Außenpositionen eben auch überall Landstrom mittlerweile.
Also das, was bei den Kreuzfahrtschiffen noch in der Diskussion ist.
Das haben wir schon längst umgesetzt.
Seit wann gibt es das?
Umgesetzt ist es seit etwas über einem Jahr. Zu 100%. Und an den Fluggastbrücken schon über 10 Jahre.
Achso, jetzt auch sozusagen auch an den Außenpositionen.
Genau, auf allen Außenpositionen ist es auch vorhanden. Das haben wir im Zuge unserer Vorfeldsanierung, wo 322.000 Quadratmeter Vorfeld grundhaft erneuert worden sind, auch mit in Angriff genommen. Mhm. Und uns da einfach fit für die Zukunft aufgestellt. Und schöner Beweis, dass wir damals den richtigen Riecher hatten, ist tatsächlich, innerhalb der Europäischen Union wird über verpflichtende Vorgaben für Infrastrukturbetreiber gesprochen, dass eben Landstrom verpflichtend werden soll. Und ja, wir haben es eben.
Da sind Sie gut vorbereitet.
Genau. Und das ist auch immer unser Arbeitsanspruch, immer mindestens einen Schritt voraus sein. Und ja, mitdenken ist niemals von Nachteil.
So, und jetzt kommen wir hier schon zur Feuerwehr, ne?
Genau, jetzt geht es Richtung Feuerwehr. Vorher kommen wir an unserer Betriebstankstelle vorbei. Diese Betriebstankstelle haben wir nach intensiven Tests in 2016 im November, also gerade ein Jahr, 5-jähriges Jubiläum, komplett auf synthetisches Dieselsubstitut, also einen paraffinischen Kraftstoff, umgestellt. Und wenn wir gleich bei der Feuerwehr sind, dann wird auch schnell klar, warum eben auch Diesel bei uns noch zum Einsatz kommen muss. Da muss ich einmal ganz kurz telefonieren, dass das Tor aufgefahren wird. Genau, stellen wir uns einmal zur Luftaufsicht. Und in der Fahrzeughalle steht ein Ziegler Z8.
Das sind große Löschfahrzeuge?
Das sind große Löschfahrzeuge, ja. 43 Tonnen schwer, 1000 PS Antriebsleistung, 500 PS Pumpenleistung, 10 Kubikmeter Wasser an Bord und das können Sie noch 75 Meter weit schmeißen.
Boah. Gucken wir mal in die Halle.
Genau. Es gibt halt als internationaler Verkehrsflughafen gibt eben die EASA vor, was für Gerät man vorhalten muss, um so und so viele Passagiere bzw. Flugbewegungen operieren zu können. Und deswegen eben die 4 Großlöschfahrzeuge unter anderem auch.
Das ist schon mal riesig. Also über so eine Treppe kann man ja eine Menge Leute runterbringen, ne?
Ja, ganz genau.
Wahnsinn.
Perfekt. Perfekt.
Danke sehr. Da gibt es sogar diese typischen Rutschen oder
genau.
Stangen, an denen die Feuerwehrleute runter.
Moin. Genau. Hallo.
Moin.
Harling. Genau, das wäre spitzenmäßig.
Ja, die müssen immer ab und zu mal rausgefahren werden, bewegt werden, getestet werden. Ne?
Ja.
In der Hoffnung, dass man sie nie wirklich braucht.
Ja. Wobei, also es wird viel geübt und wir haben halt tatsächlich, also zu Normalzeiten, in etwa 3000 Einsätze pro Jahr von der Feuerwehr. Das sind eigentlich natürlich Übungen oder die Feuerwehr ist auch für alle Feuerlöscher zuständig. Wenn im Terminal immer wieder irgendein Passagier eine Zigarette im Mülleimer geschmissen hat. Also die haben schon nicht so das ruhige Leben, wie man sonst eigentlich normalerweise denken könnte, weil wirklich Flugunfälle ist ja nichts. Also Gott sei Dank.
Ja, genau.
Aber oder auch wenn Passagieren, wenn die über Unwohlsein klagen oder irgendwie im Extremfall sogar einen Herzinfarkt am Flughafen haben, dann rückt eben unsere Feuerwehr aus als Notarzt und so weiter. Ja, und jetzt fahren wir mal Richtung Ponderosa und Co.
Ich habe letztens gelesen, dass der Flughafen auch einen Förster hat in Kaltenkirchen. Ja, der gehört auch mit zu Ihnen.
Der ist auch in der Umweltabteilung, ganz genau. Herr Musser.
Und da pflanzt der Flughafen.
Ja, es gab ja
Bäume.
Genau. Wir haben jetzt ja die ersten 20 von 50 Hektar für unseren neuen Klimawald gepflanzt. Der Flughafen hat ja knapp 2300 Hektar Land noch in Kaltenkirchen. Aus den Überlegungen, als der Flughafen in den 70ern, also 60er bis 80er Jahren, raus nach Kaltenkirchen ziehen sollte, wurde der Land gekauft. Und das ist eben zum einen Ackerland, zum anderen Wald, was eben aber auch aktiv bewirtschaftet wird. Und eben im Sinne einer Nachhaltigkeit, ich meine, der Begriff nachhaltig kommt ja aus der Forstwirtschaft, dass quasi der Vater für seinen Urenkel sozusagen so andersrum pflanzt und das Holz später erst ernten kann. Wir wollen das Holz nicht ernten, sondern sind eben im Zuge unserer försterischen Tätigkeiten in dem Bereich auf mittlerweile über 1 Million neu gepflanzte Bäume gekommen im Laufe der Zeit. Die Herr Musser das hier schon verantwortet und auch seine Vorgänger hier am Flughafen. Und die aktuellste Pflanzung sind 20 Hektar, die jetzt als neuer Klimawald hinzukommen. Die lassen sich eigentlich nicht aktiv anrechnen. Das geht also positiv in die Klimabilanz von Deutschland ein. Aber über das Pariser Abkommen ist eben geregelt, dass eben Aufforstung in Industrienationen sich quasi nicht selber angerechnet werden dürfen. Weswegen wir das alles mit Rucksackzertifikaten, also hochwertigen Wiederaufforstungsprojektzertifikaten hinterlegen, um es auch anrechenbar zu machen. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist quasi, wir forsten doppelt auf. Also einmal regional in Kaltenkirchen und einmal eben in Panama war es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach.
Ach so, okay, das bedeutet.
Um es anrechenbar zu machen.
Gott, kompliziert.
Ja, das ist tatsächlich kompliziert und auch irgendwo ein bisschen ungerecht. Weil letzten Endes, wir bekommen für die ganzen Aufforstungen keine Fördermittel oder sowas. Wir sind als öffentliches Unternehmen eben nicht über die Queens-Klausel nicht Fördermittel berechtigt im Bereich Aufforstung oder Landwirtschaft generell. Und machen es eben trotzdem. Und müssen es dann sogar doppelt machen im Prinzip. Aber gut, es geht eben um die gute Sache dahinter. Und da haben wir aber die gute Situation, dass auch die Erkenntnis bei unserer wirklich da echt vorbildlichen Geschäftsführung auch tief verankert ist. Und dass eben keine Lippenbekenntnisse sind.
Jetzt fahren wir hier in Richtung Norden weiter raus.
Genau, wir sind auch schon in Schleswig-Holstein jetzt gerade. Haben schon den Kronstedt-Tunnel überfahren.
Das stimmt, genau. Hier.
Wir sind jetzt in Norderstedt. Und befinden uns gleich am Ende der Norderstedter Bahn. Von da aus kann man auch wieder ganz gut erkennen, wie groß eigentlich das Areal ist, was wir im Prinzip täglich in unserer Umweltarbeit hier bespielen. Um zu gucken, zum Beispiel, also im Bereich auf Ökologie zum Beispiel auch. Wir haben halt ganz viele sehr, sehr interessante Standorte hier und sogenannte Magerstandorte, also Magergrasstandorte.
Magergras?
Magergras, ja. Mit auch vielen Pflanzen, die wirklich nur eben auf diesem doch sehr, sehr speziellen Flughafenboden wachsen, auf den Flugbetriebsflächen.
Also der Boden ist jetzt nicht so besonders, nicht speziell wegen des Flughafens, sondern war er schon vorher speziell oder ist er speziell?
Nee, der ist durch den Flugbetrieb so speziell. Okay. Also weil einfach hier gemäht wird, es wird nicht gedüngt. Also in der Landwirtschaft wird er, oder auf Weidegrasflächen wird er auch hin und wieder mal gedüngt, einfach um die Bodenqualität den Bodenertrag zu verbessern sozusagen. Und das ist ja gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja am liebsten so wenig Gras wie möglich hier drauf haben, damit eben keine Vögel oder beziehungsweise erstmal keine Mäuse und keine Vögel hier sind, um eben die Gefahr von Vogelschlag zu minimieren. Das klappt auch sehr, sehr gut mit unseren Füchsen, die wir hier haben. Das heißt also, die Füchse fangen die Mäuse weg.
Sie haben eigene Flughafenfüchse?
Wir haben Flughafenfüchse, ja. Die Füchse fangen die Mäuse weg, dadurch sind schon mal die ganzen Raubvögel nicht hier, weil sie eben keine Mäuse finden oder viel zu wenig. Also es ist halt kein attraktiver Standort für Raubvögel. Und die Vögel, die noch da sind, die sind sehr, sehr lernen. Also die lernen aber schnell, wo sie hin können, wo nicht. Und im Zweifelsfall haben wir auch unseren eigenen Falkner, der eben
startet noch mal gerade einer hier uns gegen. Ist auch eine ungewöhnliche Perspektive.
Ja, die sieht man wirklich auch nur vom Gelände hier.
Ja. Entschuldigung, wollte ich mal.
Alles gut, ja. Und wie gesagt, hier ist zum Beispiel auch Teil der Gewässerschau vom Gewässerschutzbeauftragten. Also die gesamten Graben- und Entwässerungssysteme vom Flughafen müssen auch regelmäßig kontrolliert werden. Das passiert hier eben auch mit den Pfaden, warum man eben draußen ist.
Okay, das war mir nicht bewusst, dass auch das Gras sozusagen ganz besonders hier ist, weil es halt nicht.
Genau, wir haben im Prinzip eine Langgrasbewirtschaftung, also mähen nur 2 bis 3 Mal im Jahr. Im Langgras fühlen sich die hier primär vertretenen Vogelarten, also die Bodenbrüter, nicht so richtig wohl, weil sie eben nicht sehen können, ob sie Fressfeinde anschleichen. Das heißt, auch davon geht die Population schon mal runter. Also der Standort ist einfach so, platt gesagt, für Vögel so unattraktiv wie möglich gestalten. Und das führt halt zu ganz vielen Besonderheiten, die eben das Gelände hier dann angehen.
Da kommt ja eine Menge Gras zusammen, wenn Sie mähen, ne?
Ja. Und ein Teil geht davon zu Hagenbecks und ein anderer Teil wird wieder auf die Fläche
ausgebracht. Als Futter,
genau. Ah. Kommen wir gleich hin auf die Fläche. Die ist in dem Dreieck beim Deutschen Wetterdienst und das ist eine Fläche, die exklusiv für Hagenbecks Tierpark bewirtschaftet wird. wo wir wirklich gucken, dass kein Jakobs-Kreizkraut zum Beispiel drin ist oder so, oder eben schädliche Pflanzen, sondern dass das wirklich an Hagenbecks direkt als Futter genutzt werden kann. So, jetzt sind wir wieder in Hamburg, haben gerade den Grotitunnel wieder überfahren. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Deutscher Wetterdienst, wo quasi alle wichtigen Daten für den Flugbetrieb für Hamburg auflaufen. Genau, da gehen wir uns aus dem Weg besser.
Hier gibt es Gegenverkehr jetzt mal. Ja. Das ist auch eher selten.
Das ist ja nicht so oft, das stimmt wohl. Hier sieht man dann zum Beispiel die Regenrückhaltebecken. Auch die müssen permanent beprobt werden, dass wir immer genau wissen, welche Wasserqualität haben wir an welchem Standort und wirklich zuverlässig Verunreinigungen ausschließen können. Ja, und von hier können wir ganz gut sehen, wie sich so die ganzen Terminals eigentlich aufteilen. Und gut, bei dem jetzigen vorherrschenden Wetter, also eher diesig, ist es halt nicht so beeindruckend, aber wirklich bei einem klaren Sommertag ist das wirklich ein unglaublicher Anblick hier. Und irgendwie die Faszination fürs Fliegen und für Flugzeuge verschwindet nie ganz, zum Glück.
Gibt es so, wo Sie das gerade mit dem Gras beschrieben haben, gibt es so, so Pflanzen, die Sie halt, wo Sie sagen, die pflanzen wir hier ganz bewusst an, also es ist ja nicht nur Grasfläche, sondern gibt ja durchaus auch einiges an Bäumen, an größeren Pflanzen, wo man sagt, das...
Ja, Hainbuchenknicks. Also zum Beispiel Hainbuchenknicks. Wir hatten hier früher relativ viele Tannen, die aber eben durch die veränderte klimatische Situation wirklich eingegangen sind oder halt meistens nur, also keine Nadel mehr hatten, weil einfach zu heiß, zu trocken, periodenweise. Die sind eingegangen, die wurden dann auf dem Stock runtergeschnitten, mitsamt Wurzeln entfernt und dann wurden Hainbuchenknicks gepflanzt. Mhm. Also quasi auch, um wieder doch ein bisschen Struktur reinzubringen in die Gehölze hier, aber eben welche, die auch auf lange Sicht für diesen Standort funktionieren. Also wir haben im Winter teilweise Staunässe, weil das Grundwasser wirklich bis teilweise 30 cm unter Geländeoberkante steht, und aber auch große Trockenperioden. Und da müssen einfach Bäume gepflanzt oder müssen hier Bäume oder hin, die einfach ja, geeignet sind.
Und auch lange leben dann, ne?
Ganz genau.
Sind das hier schon sozusagen, das ist so...
Genau, das ist der kompostierte Grasschnitt,
ja.
Der dann wieder auf den Flächen ausgebracht wird. Und jetzt geht es, wie versprochen, einmal zur Dänenbrücke, also dem zweiten Lieblingsplatz am Flughafen.
Genau, das ist, wie Sie, das ist eine besondere Brücke, die zweitälteste Brücke...
Meines Wissens die zweitälteste Brücke Hamburgs und war damals als Verbindung... als Zoll- oder Grenzbrücke zwischen demzufolge Dänemark und Preußen eben.
Daher Dänenbrücke.
Daher Dänenbrücke, ganz genau. Hier ist die Ponderosa, was Herr Engelspieler sagte. Unser Mitarbeiter-Grillplatz in Anführungszeichen zu Normalzeiten.
Lauschiges Plätzchen.
Ja.
Schön versteckt.
Genau, schön versteckt und im Grün. Und hier ist eben noch die Feuerlöschübungsfläche. Bis vor einigen Jahren hatten wir ja immer die Anlage aus Frankfurt mietweise oder leihweise da.
Das sind so mehrere Container, die, ich sage jetzt mal ein bisschen stilisiert, so ein Flugzeug nachbilden.
Ganz genau.
Also oben sieht man Container, die haben, da sind sogar richtig so ein paar Fenster aufgemalt und Türen und sogar so ein Ansatz einer Tragfläche erkennt man und eines Triebwerks.
Ganz genau. Und das wird dann über Gas quasi in Brand gesteckt. Und dann kann die Feuerwehr trainieren, wie beispielsweise ein Fahrwerksbrand, ein Triebwerksbrand oder auch ein Kabinenbrand am effektivsten bekämpft wird. Oder auch da vorne auf der abgedeckten Fläche sieht man im Prinzip ein überdimensionales Grillrost von 4x4 Metern, wo auch Flächenbrände, sprich also brennendes Kerosin, okay, simuliert werden können. Genau, und ja, ich glaube, aussteigen. Wollen Sie die sehen, die Brücke?
Ja, einmal kurz.
Okay, dann gucken wir
einmal kurz gucken. Also wenn
genau. Also Brennnessel müsste es nicht mehr
sehen. Jetzt haben Sie es nämlich so spannend gemacht hier. Zumindest einmal kurz gucken möchte. Und wir haben ja festes Schuhwerk an.
Genau, hier unter den Plan eingewachsen liegen auch schon die ganzen Baustoffe,
Also wir haben tatsächlich damals, als wir die Brücke freigelegt haben, zusammen mit dem Denkmalamt geguckt, was für ja, Sand-Lehm-Mischungen wurden damals original eingebaut, haben dann die nachmischen lassen, hier alles anliefern lassen, sowohl Steine als auch Sand-Lehm-Gemische, um die Brücke eben wieder in den damaligen, also größtenteils in den damals Originalzustand zurückzuversetzen, dass man einfach sieht, wie sah es früher aus, in Verbindung mit einer Fläche, die im Originalzustand, also im jetzigen Zustand belassen wird, wo man eben den Brückenaufbau gut erkennen kann.
Oh, das haben Sie eine Ahnung, von wann die Brücke stammt?
Von 1796. Ich bin gerade nicht ganz sattelfest, nicht mehr.
Aber das steht hier jetzt, irgendwo, oder?
Das steht drauf, genau.
Irre.
Das 1798. Moment.
Ah.
1798 war es, genau.
1798 steht hier auf dem großen Stein. Und es sieht wirklich so aus, als so eine, wie man sich so eine ganz, ganz alte Brücke vorstellt. Ne? Also ja, aus riesigen Steinen, die eigentliche Brückenplatte, und dann rechts und links quasi, als statt Geländer sind es auch richtig große Findlinge. Und das ist hier so mitten, das ist hier so in so einem kleinen Wäldchen versteckt und man vermutet es gar nicht auf dem Flughafen. Es hat sich gelohnt, dass wir ausgestiegen sind.
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Wie am Flughafen ist irgendwas zu entdecken, wie gesagt. Und
das ist vielleicht auch ein Segen für die Brücke, sonst wäre sie bestimmt schon mal irgendwann erneuert worden, ja, vor vielen Jahren durch eine moderne ersetzt worden. Und so. Könnt ihr helfen, oder?
Ja. Und die war halt jetzt bis 2015, wird eben noch ein Röschenschlaf. Also, wenn man sich überlegt, der Flughafen ist seit 1911 hier, gut, auf der vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt über fast ein Jahrhundert immer Laub draufgefallen, was eben dann zum Mutterboden geworden ist. Und die war wirklich komplett eingewachsen. Also man hat sie so nicht mehr gesehen. Ein paar Steine haben rausgeguckt, also die großen Stehlen haben teilweise rausgeguckt noch und ein paar von den seitlichen Steinen. Und dann haben wir mit einer Aktion unter ganz, ganz vielen bereichsübergreifenden Kollegen die Brücke wieder freigelegt und auch vielen anderen Freiwilligen. Und werden die jetzt nach und nach weiter wieder, ja, schick machen.
Aber was muss man da sozusagen renovieren? Das ist, die sieht ja sehr massiv aus mit diesen riesigen, dicken Steinen.
Genau, die ist sehr massiv, aber im Laufe der Jahrhunderte wurde halt ganz, ganz viel Baumaterial von der Brücke weggenommen. Also es war früher, wenn man sich anguckt, hier ist natürlich niemand eine Kutsche, hätte dann niemals rüberfahren, nee,
okay, das
rüber dann können.
Genau.
Genau, das ist im Prinzip, fehlt der gesamte Sand-Lehm-Aufbau und ein Katzenkopfsteinpflaster im Prinzip.
Ah, okay. Und das ist sozusagen, die Grundstruktur ist noch da?
Genau, die Grundstruktur ist erhalten geblieben. Alles andere wurde halt über die Zeit Erosion.
Hat man irgendwas gebraucht?
Haben wir irgendwas gebraucht? Wie auch immer, okay, ganz genau. Und wir haben hier halt sehr, sehr viele Flughafen- oder standortspezifische Faktoren. Zum Beispiel stark reduziertes Grundwasser. Das heißt also, das Wasser hat einen sehr, sehr geringen Sauerstoffanteil, eben durch die Moorbeschaffenheit des Bodens. Und sobald eben Grundwasser zutage tritt, fällt Eisen, das darin gelöste Eisen halt aus. Und das macht viel, das Wasser halt oft rötlich erscheint.
Ah, das sieht man an der Tarpenbeck auch.
Ganz genau. Und das sind halt die geogenen Besonderheiten von dem Standort hier. Jetzt fahren wir noch weiter durch das kleine Wäldchen vorbei am Moortümpel. Und dann geht es Richtung Niendorf, den zweiten Runway befahren.
Das ist ja hier so ein bisschen Offroad, ne?
Genau, hier ist unser Bodenradarturm, denn wir haben ja nicht immer so gutes Wetter, in Anführungszeichen, wie jetzt gerade, sondern auch mal wirklich richtig dicke Suppe, dass wirklich Nullsicht mehr herrscht. Und dann lässt sich anhand des Bodenradars quasi jeder Verkehr auf den Vorfeldern, auf dem gesamten Flughafengelände erkennen.
Und das ist ja schon ein richtiger Wald hier, ne?
Ja.
Und hier ist der Moortümpel. Ach so, das ist der Moortümpel, okay. Beobachten Sie da auch was da sozusagen an Leben?
Also wir machen ja auf dem gesamten Standort ein Biomonitoring. Nicht nur unsere Bienenvölker für den Flughafenhonig, die eben als Luftschadstoffindikator gelten, und sowohl die Bienen als auch, also zum Winter hin, wenn die Bienen entsprechend ohnehin kurz verenden werden, gehen eben sowohl Wachs, Bienen als auch Honig ins Labor, und dann wird auch Schadstoffe untersucht, und da haben wir regelmäßig keine Befunde. Also das wirklich sowohl die Luftqualität als auch die Honigqualität extrem gut sind. Und natürlich werden auch weitere, ja, wie gesagt, es gibt hier Vogelzählungen. Unser Förster, mein Kollege Markus, macht das, die Vogelzählung, also Bestimmung der Vogelarten und Populationsstärken am Standort, aber auch Insektenpopulationen. Wir haben vor einigen Jahren die UN-Dekade Nachhaltigkeit tatsächlich, haben eine Auszeichnung bekommen als wildbienenfreundlicher Standort oder generell insektenfreundlicher Standort. Tun halt auch immer viel dafür, um diesen Standort wirklich so attraktiv wie möglich für die Insekten zu machen und im Gegenzug eben zu gucken, wie entwickelt sich die Vogelpopulation am Flughafen.
Das ist ja so ein ambivalentes Verhältnis eigentlich so ein bisschen. Ne? Einerseits sozusagen wollen sie natürlich nicht, dass die Vögel hier in der Nähe der Landebahn brüten, fliegen, was auch immer, auffliegen. Andererseits sozusagen aber kümmern sich auch darum, dass die dass hier eine Vielfalt ist.
Ja, und aber das kann auch Hand in Hand gehen, denn das Tolle ist, Vögel sind ja gar nicht dumm, also überhaupt nicht. Die müssen einfach man kann immer wieder beobachten, dass eben die Jungvögel von Eltern schon gezeigt bekommen, wo sie hin können und wo sie eben nicht hin können. Und in den Bereichen hier sind Vögel überhaupt gar kein Problem, da können die gerne sein, nur eben im Bereich der Runways, also wo Flugzeuge starten und landen, kann es eben auch tatsächlich gefährlich werden. Mhm. Und deswegen muss man eben gucken, mit möglichst natürlichen Methoden, das alles ein bisschen zu steuern, dass es für alle Seiten kompatibel bleibt. Und ich glaube, den Spagat bekommen wir in Hamburg sehr gut hin. So, jetzt sind wir gerade im Niendorfer Dreieck, also quasi genau im Kreuzbereich. Auf der linken Seite sieht man die Lufthansa Technikwerft. Und was auch ganz interessant ist, tatsächlich, Hamburg ist ja der drittgrößte Luftfahrtstandort weltweit, zusammen mit eben Lufthansa Technik, Airbus Finkenwerder und Flughafen Hamburg. Der drittgrößte weltweit nach Seattle, also Boeing, und Toulouse Airbus. Und in dem Fall der schönste. Hier ist wieder ein Rückhaltebecken, was auch kontinuierlich beprobt wird. Dahinter fließt direkt die Tarpenbeck.
Und dann geht es von da, geht das Wasser...
Genau, von da aus geht es dann kontrolliert in die Tarpenbeck beziehungsweise eben ins Schmutzwasser, je nach Zustand des Wassers.
Gibt es so in den mehr als 10 Jahren, die Sie ja jetzt da sind, so etwas, wo Sie sagen, boah, das war ein besonders tolles Erlebnis oder darauf bin ich besonders stolz, dass wir das geschafft haben?
Oh, da gibt es viele. Also das Aktuellste ist tatsächlich die CO2-Neutralität über Airport Carbon Accreditation, die wir jetzt für dieses Jahr zertifiziert bekommen, also im nächsten Jahr Zertifikat erhalten, für ein klimaneutrales Wirtschaften 2021.
Also man muss ja mal dazu sagen, die CO2-Neutralität bezieht sich sozusagen ja nicht auf die Flüge.
Genau, sondern auf den Betrieb eines Flughafens.
Genau.
Also auf die Scope 1 und 2 Emissionen, wobei wir die Scope 3 Emissionen mit im Blick haben. Also das heißt, die Emissionen, die die Flugzeuge ausstoßen.
Genau, aber momentan ist davon nicht die Rede, sondern
momentan ist nicht davon die Rede, sondern wirklich von unserem operativen Betrieb am Flughafen.
Mhm.
Und das ist im Prinzip ja die Krönung von unserer gesamten Umweltarbeit. Anderer Punkt ist zum Beispiel auch damals die Umstellung oder auch jetzt das 5-jährige Jubiläum eben seit 5 Jahren auf dem Vorfeld kein Tropfen fossilen Diesels mehr benutzt. Also mit Umstellung auf die paraffinischen Kraftstoffe, also synthetisches Dieselsubstitut, war auch ein ganz besonderer Moment. Genauso wie auch also unter einfach technischen Gesichtspunkten. Damals G20 in Hamburg, war einfach von den Flugzeugen beeindruckend, was hier gekommen ist. War einfach schön anzugucken. Alles andere, ja, war halt wie es war, sozusagen. Oder auch 2015 unsere Airport Days. Also eine Großveranstaltung auf dem Gelände von Lufthansa Technik, wo der Flughafen zusammen mit LRT eben die, ein Flughafenfest ausgerichtet hat, mit weit über 80.000 Besuchern.
Und dem A380.
Und dem A380, genau. Und wir uns halt den Fragen oder wirklich komplett Frage-Antwort-Runden waren. Das war auch wirklich toll, einfach das Interesse der Bevölkerung am Nachbarflughafen zu sehen, sozusagen. Und dafür haben wir uns damals auch, nicht dafür, aber dass unser System Travis, also die Flugbewegung live, also Flug- und Lärmauswirkungen von den Flügen live darstellen zu können, Travis ins Leben gerufen. Und hatten da dann den Go Live zu den Airport Days. War zwar eine unglaublich stressige Zeit im Vorfeld, aber hinterher war alles vergessen und einfach der Stolz zu einem, die Airport Days wirklich gut, dass die gut gelaufen sind und zum anderen eben, dass auch Travis so gut von der Bevölkerung aufgenommen wird. Das ist schon,
ist schon schön zu sehen. Ja, und ansonsten einfach das ganz große Glück, dass ich wirklich jeden Tag Spaß an der Arbeit habe und einfach gerne am Flughafen bin. Das ist einfach toll und sehe ich als Riesenprivileg an. Genau, ein Bussard.
Das ist schon ganz schön groß. Direkt vor uns gestartet hier.
Ja, hier starten nicht nur Flugzeuge.
Nee. Gibt es sowas, wo Sie so ein Ziel, wo Sie gerne nochmal selbst hinfliegen würden?
Ja, tatsächlich zu den Seychellen. Das war irgendwie immer der Traum meiner Frau und mir. Die Hochzeitsreise sollte zu den Seychellen gehen, aber war damals eben im Studium nicht so richtig
finanzierbar.
Nicht finanzierbar. Und jetzt ist es halt zeitlich nicht so richtig, oder unter Corona-Lage sowieso nicht, aber zeitlich nicht wirklich realisierbar. Aber das wäre nochmal ein Traum, wirklich die Seychellen wirklich von Insel zu Insel zu erkunden. Also nicht jede, weil das ist, so viel Zeit werde ich niemals haben, aber...
Aber ein paar davon.
Ein paar davon, genau. Das ist nochmal ein ganz großes Reiseziel. Ist auch soweit, wenn es mit Power-to-Liquid-Kerosin soweit ist. Genau, jetzt unser Luftwerfgraben, also quasi der Ableitgraben des gesamten Oberflächenwassers. Was man jetzt gerade nicht sehen kann, sind unsere fleißigen Mitarbeiter, nämlich die Schafe, die Böschung freifressen. Also bis vor einigen Jahren war es tatsächlich so.
Stimmt, wo sind die? Haben die Mittagspause?
Die haben Winterpause.
Winterpause, gerade. Nicht Mittag.
Momentan wächst einfach nichts. Aber die sind im Frühjahr, Sommer und Herbst hier in den Flächen und halten einfach den Grasschnitt, also das Gras kurz im Bereich der Gräben.
Das sind ja wahrscheinlich keine flughafeneigenen Schafe, nein, sondern da kommt dann ein
Schäfer. Da kommt ein Schäfer, der seine Schafe bringt, genau.
So, hier sieht man jetzt rechts die Lufthansa-Werftechnik mit einer Regierungsmaschine und irgendwie einem Jumbo, der so halb rausguckt.
Genau, denn Lufthansa Technik macht ja doch sehr, sehr, sehr viele Flugzeugwartungen, Reparaturen, Umbauten und nutzt eben das Runway-System vom Flughafen Hamburg eben mit aus Tradition. Also wir sind halt zusammen hier entstanden und zusammengewachsen am Standort. Genau, jetzt fahren wir gleich am Tower vorbei, über den...
Das sieht hier auch danach aus, als ob das eigentlich auch so überflutet werden kann.
Ja, das genau, ist das ist ein großes Regenrückhaltebecken, das ist unser Becken 7.
Genau, das ist aber jetzt trocken und es wächst Gras. Das sieht eigentlich aus wie so eine kleine Grashügellandschaft.
Genau, und die Senken sind dann eben bei entsprechenden Starkregenereignissen mit Wasser gefüllt und puffern eben. Nicht nasse Füße bekommen oder die Flugzeuge keine nassen Füße bekommen, besser gesagt.
Lauter Möwen hier, oder?
Ja, das sind Möwen, genau. So, jetzt kommen wir Richtung Vorfeld 2, unser Geschäftsflieger. Terminal, also das GATT befindet sich geradeaus von uns, also hinterm Tower, kommen wir dran vorbei und hier stehen eben ja, die kleineren Maschinen, die quasi der Individualverkehrssparte der Fliegerei, also nicht der allgemeinen Luftfahrt, sondern eben der Kleinfliegerei sozusagen zugeschlagen sind.
Da steht aber auch ein sehr großer aus.
Genau, das China ist Juneo Air, ist die Maschine, die medizinische Tests, also Corona-Tests anliefert.
Ah, okay.
Die verkehren im Shuttle-Verkehr zwischen Shanghai oder Peking? Ich glaube zwischen Peking und Hamburg und liefern Corona-Schnelltests aus. Also für ganz Norddeutschland. Das ist eigentlich eine Passagiermaschine.
Das ist jetzt ein reiner Frachtflieger.
Ist jetzt ein reiner Frachtflieger. Und da hinten ist unsere Tankstelle Schellweg beim Jäger, die erweitert wurde um Wasserstoff. Und da hinten sieht man die kleine weiße Kuppel. Das ist quasi... Der Speicher, sah man gerade die Kuppel.
Ja, habe ich gesehen. Das ist sozusagen eigentlich eine ganz normale Tankstelle, an der man auch als Hamburger tanken kann. Und man könnte da auch Wasserstoff tanken?
Ja, also wir tanken unsere Fahrzeuge alle damit 700 Bar Wasserstoff. Ist im öffentlichen Bereich eine Automatentankstelle. Und ja, kann jeder Hamburger sein Brennstoffzellenfahrzeug oder auch sein Erdgasfahrzeug übrigens tanken. Und die Tankstelle fungiert gleichzeitig als Redundanz für unsere eigene Erdgastankstelle, können wir auch noch mal vorbeifahren. Wenn da mal Wartungen anstehen oder was auch immer, was ja auch mal vorkommt, dann müssen eben die Tankstellen auch immer so sein, weil wir können natürlich schlecht den Flugbetrieb einstellen und sagen, so Passagiere, ihr bekommt keine Koffer, weil wir gerade unsere Erdgastankstelle warten und unsere Gepäckschlepper gerade nicht fahren können, wie es gerade aktuell der Fall ist. Die wird gerade gewartet, die eine Säule. Und für den Fall, dass eben das gesamte System ausfallen würde, könnten die Gepäckschlepper raus zu Schellweg beim Jäger und da sogar Erdgas tanken. Also das
genau,
quasi
da müssen sie ja nicht, haben. Da müssen sie ja nicht großartig über die öffentlichen Straßen.
Genau, ist da
ja
ist keine öffentliche Straße. Jetzt sind wir im Bereich der Fuel Farm und verlassen gleich wieder den Sicherheitsbereich.
Und sind sozusagen schon quasi am Ende unserer Tour und haben einen großen Einblick bekommen in das, was die Umweltabteilung des Hamburger Flughafens so macht und was sie so den ganzen Tag beschäftigt.
Ja, herzlichen Dank. Also es war, hat wirklich Spaß gemacht und ich kann es noch mal sagen, es ist wirklich toll, in der Umweltabteilung zu arbeiten. Es macht unglaublich Freude, es ist unglaublich abwechslungsreich und man ist halt immer ja, nah am Geschehen dran. Und der Flughafen Hamburg hatte eben schon Umweltabteilung 1989, als das noch nicht so in Anführungszeichen en vogue war und sich über Umweltauswirkungen ehrlicherweise kaum jemand Gedanken gemacht hat. Und das hat sich ja glücklicherweise komplett geändert, das Mindset der Bevölkerung, sodass Umweltfragen einfach immer wichtiger und essentieller werden und einfach kein Weg mehr dran vorbeiführt, was einfach, ja, einfach notwendig ist. Denn ich glaube, ein Weiter so wie bisher ist jedem klar, kann es nicht sein.
Vielen Dank, Herr Hardegen, für diesen Einblick.
Auch vielen herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.
Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.